Und heute werden wir mal ein bisschen was über die gute alte Zeit lernen und warum wir sie ändern sollten. Dementsprechend geben wir jetzt die Bühne mal Nils und er wird uns heute was erzählen, wie der gute böse Operator ein guter Mitarbeiter werden kann. Viel Spaß!
Vielen Dank. Ja, wie fange ich an? Ich habe mich vor kurzem zurückerinnert an eine Begebenheit, als ich in den letzten Zügen meiner Diplomarbeit war. Das zeigt schon mal, wie alt ich eigentlich bin, weil sowas gibt es ja heutzutage gar nicht mehr. Und als ich absehen konnte, dass in ein paar Wochen, ein paar Monaten meine Uni-Zeit sich dem Ende neigte, habe ich mir überlegt, was machst du eigentlich dann danach? Und bis dahin hatte ich mir überlegt, ich habe Informatik studiert in Kaiserslautern, damals noch Universität Kaiserslautern, das gibt es schon seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr, zumindest nicht unter dem Namen. Was mache ich dann eigentlich? Ich hatte mir so implizit, ohne dass ich mir darüber bewusste Gedanken gemacht habe, immer gedacht, als fertiger Informatiker, als Diplom-Informatiker werde ich irgendwas programmieren, irgendwelche Softwareentwicklung machen. Wie falsch hätte ich liegen können, also zumindest was mich das angeht. Ja, mein Name ist Nils Magnus und ich habe hier so ein bisschen diese Idee, was gibt es eigentlich für unterschiedliche prinzipielle Rollen in der IT und was bedeutet das auch, insbesondere im Miteinander, zusammengefasst. Hier findet ihr ein paar Infos über mich. Bitte entschuldigt die aufdringliche Magenta-Farbe. Das ist die Farbe meines Arbeitgebers, der hier heute ziemlich wenig unmittelbare Rolle spielen sollte. Aber ich war einfach so faul und habe unsere Standard-Foliensets dafür verwendet. Ich bin Senior Cloud Architect, nennt sich das, für die Open Telekom Cloud. Und bin dort als Architekt damit befasst, mir neue Ideen auszudenken, mit meinem Team auch umzusetzen. Ich habe noch eine zweite Rolle, wir nennen das Community Reach Out. Da spreche ich dann mit Leuten wie euch beispielsweise oder mit anderen Teams, die Open Source Software entwickeln und weiterentwickeln, um unsere Cloud zu betreiben, etc. pp. Das ist so ein bisschen meine Rolle. Ich habe Security Consulting viele Jahre gemacht. Ich war auch mal eine Zeit lang beim Linux Magazin als Redakteur. Ich glaube, da ist immer noch, ich habe immer noch meinen Tippfehler. Das ist dann so ein bisschen so eine Berufskrankheit, dass man das dann später nicht mehr los wird. Man kann keine Texte mehr lesen wie vorher, sondern man sieht immer die ganzen Tippfehler und so weiter. Dann habe ich eine Reihe von Jahren System Engineering and Operations gemacht. Ich bin selbst nie größerer Entwickler gewesen, wie man ja hieraus auch erkennen kann. Und seit einiger Zeit eben hier in der Open Telekom Cloud aktiv. Wenn ich nicht arbeite, dann befasse ich mich auch ein bisschen mit der Community-Arbeit darüber hinaus. Zum Beispiel habe ich mit vielen anderen Mitstreitern, von denen ich auch den einen oder anderen hier durchaus im Publikum sehe, erfreulicherweise den Linux-Tag mitgegründet. Das ist aber auch schon wieder Jahrzehnte her. Und ich bin auch bis heute noch im Vorstand der German Unix User Group aktiv. Nur damit ihr so eine Vorstellung habt, was ich so täglich eben mache oder wie das dann aussieht. Das ist jetzt mal so ein Team-Meeting, was wir natürlich nicht andauernd haben. Das ganze Team ist europaweit verteilt. Und unser schönes Motto haben wir noch mit dazu getan, to make our users happy by providing them. Naja, wie auch immer, aus dem Tagline-Generator mehr oder weniger gemacht. Aber wir meinen es natürlich auch so. Und Arbeiten bei uns macht eigentlich Spaß. Wir haben eine ganz moderne Arbeitsumgebung und auch moderne Arbeitsumgebungswerte, würde ich mal so von mir selbst behaupten oder von uns behaupten. Arbeiten viel mit Cloud-Technologie und was damit zu tun hat. Da gibt es einige Kollegen, die machen tatsächlich richtig Softwareentwicklung. Die entwickeln Terraform-Provider für unsere Cloud und SDKs und was auch immer. Aber andere gibt es eben auch, die bestimmte Systeme am Laufen behalten. Und zum Beispiel unser Help- und Dokumentationscenter. Ne? Das muss ja auch irgendwie laufen und gepflegt werden und beobachtet werden etc. pp. Was für uns noch wichtig ist, ist Transparenz und Community-Arbeit. Das bedeutet zum Beispiel, dass wenn wir Software entwickeln, dann veröffentlichen wir die auch, und zwar unmittelbar und nicht erst 2 Jahre später oder so. Wir müssen erst noch mal gucken, ob wir den Code veröffentlichen können. Das ist ja so ein typisches Pattern, was ich immer wieder erlebe, sondern wir vom ersten Commit an legen unsere Repositories alle public, offen. Da kann jeder reingucken, jeder Issues öffnen oder auch Pull-Requests stellen. Das sehen wir sehr gerne. Jetzt aber zum heutigen Thema und ein bisschen den Fokus zu finden. Rollenbeschreibungen sind ja einer gewissen, oder Tätigkeiten, eigentlich ist Tätigkeiten der bessere Begriff, sind ja durchaus gewissen Trends unterworfen. Und dieser Progression, dieser Weiterentwicklung wollte ich hier einfach mal Rechnung tragen und das mal ein bisschen mit euch diskutieren. Das ist so ein bisschen die Idee für die heutigen 30, 40 Minuten. Müssen wir mal gucken. Wer kennt denn den Bastard Operator from Hell nicht? Würde ich gerne mal um. Okay, na, das sind wahrscheinlich hier die Jüngeren unter uns, weil das war eine Zeit, als irgendwie Newsgroups beispielsweise noch sehr populär waren, war das mal so eine literarische Form, die auch immer von verschiedenen Autoren auch weitergetragen wurde. Ich weiß gar nicht, von wem ist dieses Heft. Das sind alles so Selbstverlag-Publikationen gewesen. Und da ging es dann immer um so kleine Stories von einem Systemadministrator. Das ging dann meistens über Telefonsupport, so klingelingeling. Ja, guten Tag, hier IT-Helpdesk. Ja, ich habe ein Problem, ich habe keinen Platz mehr auf der Festplatte, ich kann nichts mehr speichern. Ja, okay, einen Moment mal bitte, warten Sie mal bitte, tippidi. Ja, sollte jetzt erledigt sein, Sie haben wieder genügend Platz. Ja, das ist ja super, ich hatte vorher nur 2 GB Hauptspeicher und jetzt sehe ich, sind 2 frei, das heißt, ich müsste jetzt 4 GB haben. Das ist ja prima, dass ich das bekommen habe. Wie 4 GB, das sind 2 GB. Ja, wie, aber meine Dateien und wo sind sie? Und naja, das ist so ein bisschen die das Mindset des BOFH oder Bastard Operator from Hell. Ne? Man kann es eigentlich ganz gut sehen. Ne? Es gibt da viele launige Stories, die aber alle nach einem sehr ähnlichen Muster ablaufen. Das habe ich jetzt mal so, weil das jetzt auch so ein bisschen aus meiner Historie, also das ist was ich auch noch tatsächlich miterlebt habe. Aber ich wollte den Bogen durchaus ein bisschen weiterspannen. Das ist sozusagen der Anfang des Bogens, der Ende. Das Ende des Bogens wäre dann mit solchen fancy Begriffen wie zum Beispiel SRE, Site Reliability Engineering. Oder es gibt ja auch viele andere Begriffe zu ganz ähnlichen Gedanken. Da möchte ich dann auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Das sind meine subjektiven Beobachtungen über mehrere Jahrzehnte. Deshalb auch hier, Opa erzählt vom Krieg. Wir werden gleich sehen, wie weit das zurückreicht. Mir ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass es meine subjektive Sicht ist. Wenn ihr das anders erlebt habt, freue ich mich auch jederzeit über Kommentare und Feedback, gerne direkt oder hinterher in der Q&A-Session. Das liegt komplett bei euch. Gut, mein Zeitstrahl fängt jetzt sehr früh an, 1940 oder 1941. Ich komme oder lebe aktuell in Berlin und das ganz oben sehen wir mal eine Z3, die in Kreuzberg auch aufgestellt worden ist. Lange hat die das da nicht überlebt. Ich glaube, das Originalgerät ist nie wirklich komplett in Betrieb gegangen und ist auch nie wirklich, also ist nicht wirklich, hat den Zweiten Weltkrieg nicht überlebt. Und das ist, glaube ich, ein Nachbau oder eine Nachbildung. Hier unten Konrad Zuse, der entsprechende Entwickler der Hardware und der Software, die da drauf läuft. Ich habe dann mir gesagt, kann man jetzt wirklich mit der Z3 alleine anfangen oder sollte man mit Colossus anfangen? Das ist das Ding, womit sie auch unter anderem die Enigma-Codes mitgebrochen haben oder zumindest einige Teilstages haben sie damit gemacht. Da ist ja auch Alan Turing mit involviert gewesen und viele andere sind natürlich auch. Aber worauf ich hinaus will, ist, zu der Zeit sahen die Entwickler oder die Operator durchaus noch anders aus. Deshalb auch oben Mathematiker, also Turing ist ja auch Mathematiker gewesen, Zuse eher so ein klassischer Ingenieur mit Schraubenzieher, wie man ja hier auch gut sieht beim Hardware-Debugging. Aber die haben zu der Zeit zum Beispiel auch noch Anzüge getragen. Das ist ja jetzt auch nicht so, heutzutage auch nicht mehr so der normale Standard. Ne? Gibt ein paar, aber nicht so das typische Setup. Das Interessante ist, in der Zeit, also die beiden kann man durchaus ja als eine Art frühe Form von DevOps bezeichnen, weil damals gab es eigentlich die Unterscheidung gar nicht wirklich. Wer so einen Rechner entwickelt hat, hat den dann hinterher auch programmiert und umgekehrt, wer den programmiert hat, hat da im Zweifelsfall dann auch immer noch ein bisschen dran rumgeschraubt oder hat zumindest noch einigermaßen gut verstanden, wie das Ganze funktioniert hat. Das, finde ich, ist schon mal eine relevante erste Erkenntnis, dass dieser Begriff eigentlich von seiner Grundidee gar nicht so neu oder modern ist, wie man vielleicht erstmal so denkt. Was hat sich dann getan? Dann gab es natürlich irgendwelche Geräte. Ich glaube, es ist eine 3. Kennt sich damit jemand aus mit den alten IBM-Geräten? Ich glaube, es ist eine frühe IBM 360, wobei es die, glaube ich, auch über 20 Jahre in verschiedenen Sub-Ausprägungen gab. Aber ich meine, es ist eine alte 360. Ich weiß nicht, 360 Sub-Release 1 oder sowas. Dieses Bild kennen, glaube ich, relativ viele. Das sind Ken Thompson und Dennis Ritchie, die an, ich weiß gar nicht genau, was das für ein Gerät ist. Weiß das zufälligerweise jemand? Ist das eine 11? Okay. Ja, ich dachte es auch. Aber naja, gut, sie sitzen richtig an so einem Teletype. Ja, das ist so die Zeit gewesen. Ich würde mal sagen, ich glaube, das Bild ist von 69, wenn mich nicht alles täuscht, 69 oder 70. Das dürfte hier so Mitte der 60er Jahre sein. Um sowas zu betreiben, hatte man ja eigene Operateure, die dann auch sehr eng umgrenzte Aufgaben hatten, um das Ganze am Laufen zu halten. Das Programmieren hat sich dann meistens auf Lochkarten stapeln oder sowas davon dann schon deutlich getrennt. Also da konnte man schon sehen, dass es so eine gewisse Rollenaufteilung gab. Jetzt habe ich hier so einen kleinen Einschub, so eine kleine Abschweifung eingebaut, weil die beiden, man kann es so ein bisschen sehen, haben mehr oder weniger so einen ganz eigenen Typus an IT-Personal prototypisch definiert. Und das sind die Leute, die mit Bärten ausgestattet sind. Ne? Hier habe ich hier mal einen entsprechenden Dilbert rausgesucht. Eigentlich ist das letzte Panel das relevante. Ja, Condescending Unix Computer Users, ne? Mit Bart, also Hosenträger habe ich jetzt irgendwie noch nicht so häufig gesehen, aber das ist so ein bisschen das Bild, mit dem ich aufgewachsen bin, also insbesondere mit den, ja, was heißt frühen Unix-Systemen. Also eingestiegen bin ich Ende der 80er Jahre, eigentlich eher Anfang der 90er Jahre. Und ich habe es oben schon geschrieben, Power of Root. Das war damals noch eine echte, ja, Respektsperson in einer gewissen Weise oder zumindest eine Person, daran kann ich mich zumindest so von meiner Wahrnehmung an der Uni erinnern. Wer Root-Rechte auf einem System hatte, der hatte schon relativ weit gebracht, zumindest in meiner damaligen Wahrnehmung. Und deshalb auch jetzt hier alle, die mit uns auf Kaperfahrt fahren, müssen Männer mit Bärten sein. Ich habe ein kleines Quiz eingebaut. Vier relevante Menschen aus dem Open-Source-Umfeld. Irgendeine Idee, fangen wir mal mit der Nummer 1 an. Nummer 1 ist auch hier auf der FrostCon anwesend. Ah, sehr gut, gut erkannt. Eine Idee für Nummer 2. Hat sich gerade kürzlich zum Red Hat RHEL OpenSUSE Thema geäußert, umfassend. Ja, da höre ich es irgendwo schon. Genau, das ist John Maddock Hall. Auch eine sehr schöne Bartfarbe. Eine Idee für Nummer 3. Ist schon ein bisschen schwieriger, ist schon jetzt ein paar Jahre nicht mehr aktiv, aber war sehr aktiv zu seiner Zeit, hat Linux auch deutlich mit beeinflusst, würde ich sagen. Ist auch das ein oder andere Mal auf dem Linux-Tag gewesen, ich weiß nicht, wer da dabei war, irgendeine Idee. So, und dann löse ich einfach mal auf. Das ist Alan Cox. Und eine Idee zu Nummer 4. Der ist einfach zu erkennen, in der Tat. Ja, also so sehen die klassischen Unix-Admins aus, zumindest in meiner stereotypen Vorstellung, was natürlich total politisch unkorrekt ist und eigentlich auch überhaupt gar nicht stimmt, weil ich kenne deutlich mehr Admins, Systemverwalter, System Engineers, die ganz andere Bärte tragen. Aber nichtsdestotrotz, ich wollte es. Ja, zumindest die meisten, oder? Hm, gute Frage. Das muss ich noch, das ist, wird noch Gegenstand zukünftiger Forschung. Aber wie geht es denn jetzt weiter? Wir haben gesehen, jetzt hier, ich habe meine PDP-10 noch abgebildet. Dann gab es irgendwann so die ersten in den Anfang der 80er Jahren, gab es ja den PC als neue Hardware-Plattform. Und diese Plattform hat ja, wenn man hier mal so den langen Bogen schlagen, Linus Torvalds auch letztlich inspiriert, den Faden von Unix, den Thompson, Ritchie und eine ganze Reihe anderer Leute Anfang der 70er Jahre entwickelt hatten und über ein ganzes Jahrzehnt, wenn nicht sogar zwei ganze Jahrzehnte, eigentlich dann zu einem Betriebssystem gebracht haben, was aber so ein bisschen stecken geblieben schien. Und da hat Linus das Ganze halt wiederbelebt, kann man ja mittlerweile durchaus sagen. Mittlerweile ist, würde ich sagen, Linux schon das dominante Betriebssystem. Zumindest in den Umfeldern, wo es relevant ist, also zumindest für mich relevant ist, für Backend-Systeme, für Server-Systeme, für Cloud-Computing und so weiter. Mit dem Desktop, da können wir ja mal nochmal drüber reden. Ich arbeite mit Linux auf dem Desktop auch seit über 20 Jahren und kann mir da ehrlich gesagt nichts Besseres vorstellen. Aber gut, da gibt es solche und solche Erfahrungen. Jetzt ist natürlich hier die Rolle von Richard Stallman stellvertretend. Er selbst ist ja ein bisschen in Ungnade gefallen, vielleicht auch zu Recht. Ich will das gar nicht weiter kommentieren. Aber seine Lebensleistung ist, glaube ich, unbestritten. Nämlich die Initiierung der freien Softwarebewegung und das damit im Kielwasser laufende Open-Source-Prinzip. Das begleitet uns ja bis heute eigentlich. So, jetzt 2000, ich blättere mal weiter. Auf einmal ging es alles ganz schnell. Es gab die Dotcom-Bubble und man kann das hier so ein bisschen erkennen. Ne? Es gab irgendwie diesen riesigen Peak, es gab den gigantischen Absturz und dann war erstmal eine relativ lange Zeit erstmal so ein bisschen Flaute. Die Frage ist, was heißt relativ lange Zeit? die IT an sich ist ja nicht stehen geblieben, sondern es ging einfach auf einem niedrigen Niveau einfach dann weiter von dort aus, aber sehr kontinuierlich weiter. Und vieles, was wir heutzutage in der IT so erleben, habe ich den Eindruck, hat sich in dieser Phase auch ja, herausfaktorisiert, herausgebildet. Viele Ideen sind auf einmal zur Umsetzung gekommen, die es teilweise schon lange Zeit zuvor gegeben hat, aber die dann auch wirklich mal sichtbar und standardisiert und per Default sozusagen umgesetzt worden sind. Ein Punkt zum Beispiel ist dieser Gedanke der agilen Softwareentwicklung. Das ist hier ein kleines Abbild von dem Agile Manifesto. Ich meine, dass Manifesto selbst ist tatsächlich 2001 oder sowas veröffentlicht worden. Die Vorläufer datieren aber weit in die 90er Jahre, in die Anfänge der 90er Jahre rein. Diese Ideen, dass man zum Beispiel kleine Software-Inkremente schreibt anstelle von diesen riesigen Wasserfall-Releases, die hat es durchaus schon früher gegeben, nur hat das halt kaum jemand gemacht. In dieser Phase hier, so 2001, ist es halt selbst für die ganze agile Bewegung noch sehr früh, aber diese Ideen sind Schritt für Schritt gekeimt und auch aufgegangen. Was ich auch in dieser Zeit meine, erlebt zu haben, ist diese stärkere und immer stärkere formale Differenzierung zwischen Entwicklern, die tatsächlich ihren Code schreiben und dann auch irgendwann mit ihrem Code sozusagen fertig sind und dann diesen Code, in welcher Form auch immer, explizit in eine andere Abteilung übergeben, die sich dann darum kümmern, dass das Ganze ausgerollt werden kann, dass das Deployment funktioniert, dass die Hochverfügbarkeit da ist, dass irgendwie Sicherheit darüber gesprinkelt wird oder sowas. Das waren dann typischerweise die Aufgaben der Operations-Welt. Vieles aus diesem Operations-Gedankengut ist ja durchaus auch formalisiert. Ne? Ich weiß nicht, wer diesen Schreckensbegriff noch kennt. ETL, Service Management, Incident Management, Problem Management. Ach, es gibt 1000 Subprozesse. Alles sind immer Prozesse, ganz wichtig hierbei. Eine Anmerkung?
Ich sag gerade, jeder
Stellenausschreibung im öffentlichen Dienst. Ja, genau. Also gerade im öffentlichen Dienst ist ja diese ganze Zeitachse teilweise noch um ein paar Jahre so ein bisschen verlängert und verschoben. Ja. Ich will das gar nicht so. Also ETL selbst ist natürlich furchtbar, aber die Ideen, die dahinter stehen, ergeben natürlich schon Sinn, dass man sich ein bisschen, dass man strukturiert mit auftretenden Störungen umgeht, dass man sie dokumentiert, dass man sie bearbeitet, dass man dann auch niederschreibt, wer wann wie sie behoben hat und so weiter. Die Frage ist dabei natürlich schon, wie man das im Alltag dann auch tatsächlich umsetzt. Und letztlich stellt sich die Frage, wie eben auch insbesondere dieses Spannungsfeld Operations Development da ist. Auf so ein paar Ideen hat ja dieser agile Aspekt schon einen Einfluss. Wobei, wenn man sich das Agile Manifesto anguckt, da ist relativ wenig die Rede davon, was den konkreten Betrieb angeht, sondern da organisiert sich erstmal das Development selbst. Also das ist schon durchaus noch eine offene Frage. Auf der oberen Seite habe ich so ein bisschen die technologische Entwicklung versucht zu skizzieren. 2006 ist AWS mit EC2 und S3 meines Wissens an den Start gegangen. Das heißt, da gingen sozusagen so die ersten zaghaften Schritte von dem, was wir heutzutage Cloud Computing nennen, also richtig los. Natürlich gab es auch hier schon wieder Jahre zuvor irgendwelche anderen Angebote, aber on scale, wie man heutzutage so schön sagt, kann man, denke ich, schon Amazon Web Services hier als einen Initiator und Vorreiter sehen. Es hat danach ganz viele verschiedene weitere Cloud-Computing-Angebote gegeben, auch in unterschiedlichen Ausprägungen. Nicht alles sind Public Clouds, sondern haben wir noch viele Private Clouds. Wir haben noch Server-Hosting in verschiedenen Geschmacksrichtungen und so weiter. Nichtsdestotrotz hat das natürlich viel vom Arbeitsumfeld sowohl der Entwickler als auch derjenigen, die Betrieb machen, beeinflusst. Wo es also davor noch darum ging, in den frühen 2000er Jahren, ging es eben tatsächlich noch darum, okay, wir wollen jetzt eine neue Anwendung entwickeln und ausrollen. Was brauchen wir dafür für Server? Wie sollen diese Server ausgestattet sein? Wie bestellen wir die? Haben wir überhaupt Platz dafür, in unseren Racks das einzuschrauben? Ist das Ganze vernünftig gekühlt und so weiter? All solche Fragen haben damals Operational Abteilung noch so richtig beschäftigt. Mit dem ganzen Cloud Computing ist diese Fragestellung natürlich nicht komplett entfallen, aber sie ist deutlich vereinfacht und vereinheitlicht worden und in den großen Datacentern der Cloud-Anbieter Schritt für Schritt verschwunden. Also man sieht das halt dann nicht so sehr. Also insofern glaube ich schon, dass es auch von der kulturellen Entwicklung und dem Aufgabenfeld der typischen Systemverwalter und auch der typischen Entwickler eine Menge ausgemacht hat, die Idee der Cloud im weitesten Sinne. Das ist jetzt hier erstmal meine letzte Slide, was die Historie angeht. Noch ein paar weitere Begriffe. Irgendwann kam dann dieser Gedanke oder dieses Framework Scrum auf. Ist auch viel früher ursprünglich entwickelt worden oder veröffentlicht worden. Ich meine mich entsinnen zu können, dass ich das Ganze zuerst so 2011 mal wirklich gehört habe und dann haben wir das auch viel ausprobiert. Ist ja ein komplexer Formalismus, der dahinter steckt, der also mir immer sehr durchdacht, aber auch ein bisschen verkopft erschien. Man hat eben verschiedene Prozesse, man hat verschiedene Rollen. Es gibt den Scrum Master, es gibt die Teammitglieder, es gibt den Product Owner. Gemeinsam das Abschätzen von Aufgaben, kleine Zeitabschnitte, um zu entwickeln, immer ein lauffähiges Produkt zu haben und so weiter. Ich will jetzt hier keine Scrum-Einführungssession machen, aber das sind ja so diese gesamten Ideen. Was mir dabei immer aufgefallen ist, ist wieder mal diese Fokussierung auf die Entwickler, auch bei Scrum. Kommt eigentlich Operations so gut wie gar nicht vor. Obwohl, wie wir auf der letzten Slide gesehen haben, zumindest zu der Zeit ist diese Zweiteilung, diese Trennung, dieses Schisma zwischen Entwicklern und Betrieb sehr ausgeprägt war. Und ich erlebe das auch immer noch wieder. Das kommt ein bisschen darauf an, wie sich Teams so organisieren. Insbesondere wenn dort Operations-Anteile dabei sind und dann zum Beispiel durch Managementbeschluss oder auch durch Mehrheitsbeschluss oder durch allgemeine kulturelle Entwicklung gesagt wird, probieren wir doch mal Scrum aus, dass das mit Betriebsthemen nicht so richtig gut klappt. Dann gibt es dann immer die Leute, die sagen, ja, man muss ja nicht Scrum benutzen, man kann ja auch Kanban benutzen, das ist vielleicht ein bisschen leichtgewichtiger noch und das ist vielleicht auch ein bisschen Operations. Naja, teilweise mag das stimmen, aber ich habe immer so den Eindruck, da bleibt so ein Rest Fremdkörper dabei. Das ist meine Wahrnehmung. Ich würde mich mal interessieren, vielleicht hinterher, wenn wir ein bisschen ins Gespräch kommen, ob ihr das auch so seht. Wie gesagt, meine Wahrnehmung. Nichtsdestotrotz, wir sehen jetzt hier einzelne Teilschritte. Ich will das jetzt hier nicht wiederholen, das habt ihr wahrscheinlich schon häufig gesehen, diese Unendlichkeit, diese Endlos-Loop zum Thema DevOps. Dieser Gedanke DevOps versucht, dieses Auseinanderleben wieder ein bisschen zu heilen oder also diese beiden Lager zusammenzubringen. Auch hier Ich bin jetzt eben gerade in einem DevOps-Vortrag auch gewesen, haben wir ja schon viele Gedanken dazu auch gehört. Ist jetzt wahrscheinlich auch kein prinzipiell neuer Gedanke, aber ich glaube, der Kernpunkt ist so ein bisschen, dass man versucht, diese Silos, die hier einzeln entstanden sind, einzureißen und irgendwie das Ganze ein bisschen durchlässiger zu machen. Wir haben das auch gerade eben in der letzten Session kurz diskutiert und da habe ich auch ein paar interessante Diagramme dazu gesehen. Die Frage ist immer, wie organisiert man sowas eigentlich? Wie baut man diese Schnittstellen zwischen Operations und Development auf? Ne, man kann zum Beispiel sagen, man hat irgendwie in so einem Team von 8 Leuten oder sowas ein oder 2 Personen, die sich vielleicht mit diesen Tools auskennen, die gemeinhin als DevOps-Tools gelten. Irgendwelche Tools, womit man Pipelines baut, Tools, womit man Container verwaltet, Containerplattformen oder solche Deployment-Tools wie Terraform oder Ansible, Konfigurationsmanagement. Das kann man natürlich machen. Dann hat man halt irgendwelche Experten, die sozusagen in der Mitte sitzen und sich genau nur darum kümmern. Und dann hat man die Operations-Leute, die halt immer noch irgendwie, keine Ahnung, die Infrastruktur verwalten und die Entwickler, die den Code schreiben. Ob das eine so richtig gute Idee ist, bin ich unsicher. Schön wäre es natürlich, wenn in diesem Team jeder alle Aufgaben übernehmen könnte. Aber das wiederum halte ich als eine interessante Idee, aber wenig realistisch, weil dann müsste halt quasi jeder erstmal 20 Jahre Berufserfahrung, 10 Jahre im Development, 10 Jahre im Operationsbetrieb haben, um dann diese Dinge alle zusammen anbieten zu können. Also sehr unwahrscheinlich in meinen Augen, das in Summe leisten zu können. Jetzt hat es noch ein paar, ich habe ja noch ein paar weitere Ideen aufgelistet, weil die diesen Bogen so ein bisschen abrunden. Das ist zum einen das Site Reliability Engineering. Ich habe auch ein bisschen danach gesucht. Ich persönlich assoziiere das mit Google ursprünglich. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand vorher auch schon mal als Konzept veröffentlicht hatte. Die Frage, was ist der Unterschied zwischen SAI und DevOps, wird häufiger mal gestellt. Ich habe die auch schon mal mehrfach gestellt und ich persönlich sehe ziemlich viele Ähnlichkeiten in beidem, vielleicht aus einem bisschen anderen Blickwinkel betrachtet. Es gibt auch Leute, die sagen, das ist was ganz anderes, das ist ein ganz eigene Sicht. Also Google zum Beispiel selbst gibt dieses Statement heraus, dass sie halt SAI machen und kein DevOps. Es bedeutet aber mehr oder weniger Folgendes. Da wird halt ein sehr großer Fokus auf eine Ende-zu-Ende-Verantwortung gelegt. Das heißt, einzelne Teams, auch häufig relativ kleine Teams, fühlen sich verantwortlich für die gesamte Wertschöpfungskette einer Komponente, also vom Infrastrukturaufbau bis zur Entwicklung, bis zur Skalierung, bis zur Monetarisierung und so weiter, sozusagen so ein, wie man so schön sagt, so ein vertikaler Schnitt durch die verschiedenen Ebenen der Informationstechnik durch. Ja, ich glaube, es ist ein sinnvoller Gedanke, so vom Denkmodell, greift aber auch vieles auf, was so ein DevOps-Modell ebenfalls darstellt. Was ich einen interessanten Gedanken finde, ist das GitOps-Modell, weil es womöglich ein Mechanismus ist, der sozusagen die Versöhnung dieser beiden Lager unterstützen kann. Ich will nicht sagen, dass das die einzig glücklich machende Silberkugel ist, aber der Gedanke ist schon ganz interessant. Ich will es kurz beschreiben. Ja. Ja, sehr gerne. Ja. SAI ist sozusagen so dieses Mindset, dieses fühle mich wirklich verantwortlich für ganz unterschiedliche Aspekte, für das Deployment, für die Entwicklung, für die Planung, für die Entwicklung, für das Deployment einer Teilanwendung. Das kann die Suche in einem webbasierten E-Mail-Tool sein, zum Beispiel. Du hast vielleicht irgendwie 3-4 Kollegen, die sich darum kümmern, und zwar durch den ganzen Stack durch. Das ist so ein bisschen so meine Wahrnehmung davon. Da gibt es auch unterschiedlichste, also es gibt sehr viel Informationen drüber, und jetzt habe ich hier zum Beispiel hier von meiner Company so ein White Paper oder sowas mal reingelegt. Es gibt es auch von ganz vielen anderen IT-Service-Anbietern und so weiter. Wohingegen bei dem DevOps-Gedanken so ein bisschen der übergreifende Prozess in den Mittelpunkt gerückt wird. Jetzt kann man es hier so ein bisschen sehen. Hier würde ich jetzt persönlich einsteigen. Es wird irgendwie Code geschrieben oder es wird erstmal geplant, irgendwas zu tun. Es wird Code geschrieben. Dieser Code wird dann auch gebaut, also kompiliert oder gebundelt, je nachdem, was man für eine Umgebung hat, wird getestet. Wenn dieser Test funktioniert, wird er dann halt tatsächlich auch ausgebracht. Also erstmal definiert, das ist deploybar, dann wird es deployed, dann wird es betrieben, dauerhaft beobachtet, funktioniert alles so, wie man sich das vorstellt, und dann planen wir die nächsten Schritte in möglichst kleinen Zyklen. Sowas wie alle 2 Wochen oder sowas. Das ist so ein bisschen der DevOps-Gedanke. Jetzt müssen daran natürlich auch Leute arbeiten. Und es kann aber durchaus sein, also so habe ich es zumindest in der Mehrzahl der Fälle erlebt, dass es halt Leute gibt, die in einem Team die Spezialitäten haben oder spezielle Skills haben, die sich halt besonders gut mit Deployment-Tools, mit Terraform zum Beispiel auskennen. Andere kennen sich halt besonders gut mit Programmiersprache XYZ aus und entwickeln das Ganze. Andere sind QA-Engineers und kümmern sich um die Tests. Das ist so ein bisschen so eine orthogonale Sicht auf denselben Umstand, das ist meine Wahrnehmung. Beantwortet das die Frage so halbwegs? Ja, genau, richtig. Eine Verantwortung und den Blick auf eine Person, oder meistens sind es ein paar mehrere, man braucht Urlaubsvertretung etc. pp., aber kleinere, also kommt auch immer auf die Anwendung drauf an, aber sozusagen kompletter Durchstich. Okay. Da ist noch eine Frage. Sollen wir das Mikro einmal? Bitte? Ja, wie du meinst. Mach die Anmerkung, dann kann ich sie auch wiederholen sonst, oder? Wie machen wir es? Ah, jetzt. Dann haben wir es auch auf.
Was ich schon ein paar Mal gehört habe und was manche dann SRI so als Zahnrad in dem Motor von dem Person, eine Gruppe oder eine Entität, die Reliability Improvements zum Beispiel, wie du sagst, die ganze Wertschöpfungskette halt durchs Unternehmen bringt und sich selbst eben auch davor wird.
Ja.
Und das hat immer gut geholfen, das so ein bisschen auseinanderzuhalten.
Das stimmt, das ist ein guter zusätzlicher Hinweis noch. SAI, so wie ich es verstanden habe, ist eigentlich nicht als sozusagen Ersatz für diese bestehenden Prozesse gedacht, sondern als eben kompletter Durchstich, der sich darum kümmert, dass eben bestimmte auch systemische Schwierigkeiten sozusagen erkannt, adressiert und behoben werden. Vielleicht trifft es so. Ich bin da auch kein Experte dafür. Ich wollte den Begriff halt hier mal mit auch in die Runde reinbringen. Aber zum Gedanken GitOps, den möchte ich kurz erklären, weil es bei mir ein bisschen gedauert hat. Auf den ersten Blick scheint das irgendwie relativ simpel zu sein. Git kennen wahrscheinlich hier die meisten. Das ist ein Versionsverwaltungssystem, was besonders gut auf Textdateien funktioniert. Ja, also wenn man also auf Binärdateien funktioniert das Ganze nicht so besonders nützlich. Und Ops für Operations, klar. Die Idee bei GitOps ist quasi alles, und zwar wirklich alles, und das ist der eigentliche Mind-Twist, den man, glaube ich, für sich auch mal wirklich durchdenken muss, über Git-Operationen abzubilden. Wenn ich in einem klassischen Setup eine Software entwickle, dann setzt sich irgendjemand, wie auch immer das Ganze in einem DevOps oder anderen Modell passiert, setzt sich jemand hin, schreibt in seinem Editor Code, probiert das aus, übersetzt das Ganze und speichert das vielleicht auch in den Git ab, wie auch immer, ist dann irgendwann fertig. Gibt es dann in irgendeiner Weise an jemanden weiter, der den Betrieb macht, dieser Operations Engineer, bringt das Ganze dann auf einen Server, wo es dann abläuft und lässt das Ganze laufen und kümmert sich noch um alles drumherum, um Hochverfügbarkeit und so weiter. Aber da werden einzelne Schritte auf einer Kommandozeile eingegeben letztlich. Da wird dann zum Beispiel ein Terraform Apply eingegeben und Terraform sorgt dafür, dass irgendwelche Infrastruktur gebaut wird oder es wird ein Ansible Playbook oder sowas ausgeführt, was dann die Konfiguration vornimmt. Sprich, ein Mensch sitzt vor einer Kommandozeile und tippt irgendwas und drückt dann die Enter-Taste. Und dieser Teilprozess, dieser Gedanke fällt mit GitOps eigentlich komplett weg. Das Einzige, was der Operations Engineer, und das kann dann durchaus eben auch ein Entwickler sein, macht, ist, die richtigen Konfigurationsdateien in die richtigen Repositories, an die richtige Stelle reinzulegen. Dann haben wir drumherum einen Continuous Integration Server, der feststellt, da hat sich irgendwas geändert in diesem Repository. Und das, was sich da verändert hat, das bedeutet irgendwas. Und ich muss irgendwas, was vorher konfiguriert wurde, ausführen. Es könnte also zum Beispiel sein, dass ich ein neues Netzwerk einrichten möchte. Ein Netzwerk ist Teil der Infrastruktur. Infrastruktur realisiere ich mittels Terraform. Sprich, ich suche mir das Repository, das Git-Repository raus, wo die Infrastruktur beschrieben ist, checke das out, finde die Stelle, wo die Netzwerke konfiguriert werden und füge entsprechenden Codeblock ein, der ein weiteres Netzwerk konfiguriert. Speichere das Ganze ab, checke das in das Repository ein und sobald ich das Ganze eingecheckt habe ins Repository, fängt sozusagen die Maschinerie an zu laufen. Da hat sich also was geändert. Ich muss jetzt ein neues Terraform Apply oder sowas ausführen. Das wiederum führt dazu, dass meine Cloud adressiert wird über Schnittstellen. Dann ergeben sich vielleicht auch noch andere Dinge. Es müssen vielleicht Anwendungen neu konfiguriert werden und so weiter und so fort. Aber nichts davon macht der Operateur manuell, sondern es muss alles automatisiert sein, alles hinterlegt sein in so einer Pipeline, in so einem CI/CD-System. Der Gedanke ist in meinen Augen sehr weitreichend. Und den muss man wahrscheinlich auch mal so langsam durchdenken, weil es eben ein fundamentales Prinzip mit einem fundamentalen Prinzip, dass man tatsächlich irgendwie was tippt und was tut, gebrochen wird. Es bedeutet natürlich auch eine große Menge an Vorbereitung, um das Ganze in einen Zustand zu bringen, dass man das auch wirklich machen kann. Und deshalb ist das nicht ganz einfach, ist aber ein äußerst interessanter Gedanke. Und das bringt mich dann eben auch zu Überlegungen, die dann noch einen Schritt weitergehen. Das ist ja jetzt hier, ne, OpenAI habe ich jetzt hier einfach mal for the sake of the logo hier genommen. Es gibt natürlich ganz viele andere KI-Entwicklungen gegenwärtig, irgendwelche Modelle, in die man irgendwas reinfüttern kann, wo auch Ergebnisse rauskommen. Das sind ja durchaus, wer das mal ausprobiert hat, Dinge, die man halb automatisieren kann mittlerweile mit einem zum Beispiel Large Language Model. Wer das mal ausprobiert hat, schreibe mir, also OpenAI, ChatGPT, bitte schreibe mir ein Terraform-Skript, das 2 Netze und 3 Server provisioniert für Cloud XY mit folgender Konfiguration oder sowas. Da geht schon einiges, da sind noch eine Menge Probleme dabei heutzutage, aber sowas lässt sich dann natürlich mit solchen formalen Modellen wie einem GitOps durchaus kombinieren. Also da sehe ich durchaus Perspektiven für die Zukunft drauf und da werden wir wahrscheinlich auch noch einige Entwicklungen sehen. Das ist jetzt erstmal so ein bisschen der zeitliche Kontext. Und jetzt möchte ich noch mal ein bisschen zusammensammeln. Vieles von dem habe ich auch schon mal angesprochen. Wie organisieren sich oder was sind Aspekte für die Organisation eines, ich habe es jetzt mal perfekten Teams genannt, perfekte Teams gibt es wahrscheinlich ohnehin nicht. Und deshalb habe ich hier so 1, 2, 3, 4, es gibt bestimmt auch noch mehr Ideen und Kategorien, die so eine Teamzusammenstellung beeinflussen. Zunächst mal ist da die Kultur. Wie arbeiten die einzelnen Kollegen, Mitarbeiter miteinander in ihrem Team und auch an die Schnittstelle nach außen? Das sind ja zwei separate Fragen. Beide sind extrem wichtig in meinen Augen. Nach innen ist es wichtig, dass ein Team ist auch nur dann sozusagen in meinen Augen berechtigt, diesen Begriff Team zu tragen, wenn sich alle wirklich einem gemeinsamen Ziel auch verpflichtet sehen. Das funktioniert bei uns zum Beispiel gerade sehr gut und da bin ich extrem glücklich drüber. Aber das ist keine Selbstverständlichkeit unbedingt. Und da stellen sich dann immer durchaus Fragen, wie arbeiten wir zusammen und tragen alle sozusagen auch das schwächste Mitglied in einem gewissen Aspekt mit. Ja, ist zum Beispiel ein neues Teammitglied drin. Wie viel Zeit nehmen wir uns für dieses neue Teammitglied, um es onzuboarden, ihm zu zeigen, wie unsere Systeme sind? Oder sagen wir, wenn ich mich jetzt mit dem Neuen beschäftigen muss, dann habe ich keine Zeit für meine eigenen Projekte und ich komme nicht voran. Ne? Das meine ich hier mit individuelle Optimierung. Ja, es kann nur funktionieren, wenn eben tatsächlich so ein vernünftiger Kulturgedanke auch gefunden wird. Das kann man natürlich auch in die andere Richtung überdrehen, klar. Man kann sagen, wenn jetzt jeder wirklich alles verstehen soll, dann braucht man womöglich jemand, der einfach seit 7 Jahren Systemadministration macht, dem dann irgendwie die neueste Programmiersprache jetzt irgendwie beizubringen, ist nicht unbedingt die beste Idee, sondern eine vernünftige Balance zu finden. Das ist, glaube ich, hier das Wichtigste und das habe ich unter dem Begriff Kultur zusammengefasst. Wie man das ausprägt, habe ich hier unter Verantwortungsbewusstsein beschrieben. Ende-zu-Ende-Verantwortung, dass man wirklich sagt, in meinen Projekten, in dem, womit ich arbeite, übernehme ich auch tatsächlich Verantwortung, dass das Big Picture funktioniert. Das kann durchaus auch mal sein, dass ich einen Fehler entdecke in der Dokumentation eines Kollegen. Und dann ist es auch nichts Schlimmes zu sagen, okay, dann behebe ich eben diesen Fehler, dann korrigiere ich das Ganze, checke das Ganze wieder ein und sorge auch dafür, dass alles, was dahinter dran hängt, die Tests, das neue Rollout und so weiter, dann auch vollzogen werden. Umgekehrt habe ich es auch schon erlebt, dass es Teams gibt, die eine gute Kultur entwickelt haben, insbesondere eine gute Kultur nach innen, die aber sozusagen ein so gutes Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt haben, dass sie sich komplett hermetisch gegenüber allen anderen Teams abgegrenzt haben. Zu sagen, wir sind zum Beispiel das Operations-Team und an unseren hohen Anforderungen kommt niemand dran vorbei, ansonsten lehnen wir es einfach ab oder wir sorgen dafür, dass irgendwie Rollout von neuen Projektideen, die wir nicht befürwortet haben, einfach nicht stattfinden. Habe ich durchaus erlebt. So kann man die totale Blockadehaltung einbauen. Also das ergibt keinen Sinn und das sollte man sich, glaube ich, einfach fragen, inwiefern arbeite ich nach diesem Zaun, nach dieser Zaunmetapher oder nach dieser Silo-Metapher zu sagen, was kümmert mich, was die anderen Gruppen machen, die anderen Kollegen, solange in unserem Team alles in Ordnung ist. Das vieles davon oben, dieser inklusive Ansatz, hat auch viel mit dem Umgang der Skills innerhalb des Teams zu tun. Was ist besser in so einem gemeinsamen Team? Ganz viele Generalisten, die von allen so ein bisschen Ahnung haben oder alles Experten. Auch da gibt es keine eindeutige Antwort in die eine oder andere Richtung, sondern man braucht einen guten Mix. Einen guten Mix, der auch von allen verstanden und akzeptiert wird. Da gibt es eben Leute, die kennen jede neue Programmiersprache und haben davon mal schon mal gehört und können da auch sehr schnell ein Hello World draus schreiben. Aber andere kennen sich eben vielleicht in einem ganz speziellen Tool, gerade wenn es ein bisschen komplexer ist, sehr gut aus. Und wenn man das weiß und akzeptiert, dann kann man damit eigentlich einen ganz guten Mix hinbekommen. Ja, und dann noch ein letzter Begriff. Ich weiß nicht, wem das schon mal untergekommen ist. Diese ganze Thematik, agiles Arbeiten, DevOps und so weiter, ist ja schon in aller Munde. Man liest das auch in den IT-Fachzeitschriften, auch in den IT-Management-Fachzeitschriften seit vielen Jahren. Und wenn ich das auch vor, was haben wir heute, 2023, vor 10 Jahren noch mit viel Skepsis gelesen habe, na, diese Agilität und diese schnellen Releases und alle arbeiten zusammen, das ist dann ja wie im Kommunismus und überhaupt, das wollen wir nicht. Das war so, naja, vor 10 Jahren. Mittlerweile hat sich vieles so ein bisschen gewandelt. Naja, wenn die großen IT-Tech-Unternehmen das alle machen und jeder das macht, dann sollten wir das ja vielleicht auch mal machen. Keine Ahnung, was das soll, aber wir probieren es jetzt einfach mal. Oder wir, noch besser, wir verordnen das einfach. Teams, ihr seid jetzt ab heute agil. Alles klar? Und dann hat man halt schon eine agile Transformation erledigt. Nein, natürlich nicht, weil es ist schon ein Prozess, es ist auch ein Lernprozess und zwar für jeden einzelnen Mitarbeiter, für jeden einzelnen Kollegen, diese Gedanken, die auch kompliziert sind und das muss man, glaube ich, auch akzeptieren, kompliziert in dem Sinne, dass man sie auch erstmal für sich adaptieren muss. Wenn man natürlich jahrelang drauf gedrillt war quasi, bestimmte Deadlines über alles zu stellen und man dann auf einmal einen ganz anderen Arbeitsrhythmus oder sowas entwickelt, dann ist das halt durchaus schwierig. Das braucht Zeit, das braucht auch meistens Begleitung. Begleitung von Agile Coaches oder Scrum Mastern oder Leuten, die sich damit auskennen oder wem auch immer. Deshalb, das ist dieser erste Unterpunkt, den ich hier meine, Agile Washing. Es gibt ja so diesen Begriff Greenwashing, wo man dann halt irgendwelche tollen Logos auf, keine Ahnung, Schweinekoteletts oder sowas draufklebt. Im Sinne von, grüner Erzeugung. So ähnlich habe ich den Eindruck, erlebe ich das bisweilen mit dem Thema Agilität. Da wird dann halt einfach dieses Label Agilität auf eine Abteilung, eine Division, ein Unternehmen, wie auch immer, draufgeklebt. Damit alleine ist es nicht getan, sondern es ist schon ein langwieriger Entwicklungsprozess. Und am schlimmsten ist das Ganze in meinen Augen, wenn sozusagen die Kernpunkte dieser Veränderung, dieser Transformation dann irgendwie einfach schlichtweg ignoriert werden oder konterkariert werden. Also wenn man halt sagt, wir arbeiten tatsächlich agil nach Scrum, dann gibt es da halt gewisse Regeln, die dieses Framework definiert. Und dazu gehört eben auch, dass das Team entscheidet, welche Features in welchem Umfang und in welcher Geschwindigkeit umgesetzt werden. Das Team kümmert sich darum, diese Entwicklung durchzuführen und auch dafür verantwortlich zu sein, aber es bestimmt eben die Geschwindigkeit. Und dann sind solche Fragen wie, ja, aber Ende Oktober können wir das schon irgendwie noch an den Kunden releasen, sind einfach kontraproduktiv. Das ergibt keinen Sinn in diesem Kontext. All das zusammengenommen führt mich zu einer Konklusion, die ich in gewisser Weise erstaunlich finde. Und zwar glaube ich nicht, dass eins von diesen Methoden, die ich jetzt hier auch gezeigt habe, sei es jetzt irgendwie, sei es GitOps oder DevOps oder Scrum oder Agilität, dass der Erfolg eines Unternehmens, einer Gruppe, eines Projektes davon abhängig ist, einfach das richtige Modell auszuwählen und dann umzusetzen. Sondern der Erfolg ist von was anderem abhängig, nämlich von den Leuten, von den Teammitgliedern, von der Summe der Individuen, die ihre Expertise in diesen Team-Effort irgendwie einbringen. Da kann es nützlich sein, dass man die besten Skills aus dieser Mannschaft mit dem einen oder anderen System herauskitzelt und am besten auch fördert und umsetzt. Aber das Modell per se ist nicht der Erfolgsgarant. Deshalb sage ich hier, motivierte Teammitglieder sind in der Lage, nach beliebigen Methoden zu arbeiten. Also wenn man irgendwie ein cooles Team hat, dann ist das egal, ob das nach Scrum oder nach irgendeinem DevOps-Modell arbeitet oder sich SAI nennt und so weiter. Sondern dann ist es einfach ein gutes Team. Das ist zumindest eins meiner wichtigen Takeaways hier. Und jetzt zum Ausklang. Ich habe eben gerade schon ein paar Zeichen bekommen. Ein paar Minuten haben wir noch. Ich habe hier so ein kleines Toolkit mitgebracht, was ein bisschen den Gedanken zusammenfassen soll. Also so eine Art Visitenkartengenerator könnte man daraus bauen, wenn man mal so ein paar Kategorien definiert. Also wenn ihr in den 50er Jahren, wir erinnern uns an die Slides, die ich hatte, da war noch die Rede von Engineers und Operatoren. Ich kann mich auch noch entsinnen, in unserem Hochschulrechenzentrum, da gab es tatsächlich die Operatoren, das war ein feststehender deutscher Begriff. Die haben dann auch einfach irgendwie die Bänder gewechselt oder haben die Ausdrucke rausgegeben, das waren Operateure damals, Wissenschaftler. Interessant finde ich, also ich gebe es jetzt zu, 1970 geboren, also Ende der 1970er Jahre, Anfang der 1980er Jahre habe ich mich ein bisschen begonnen, irgendwie mit Computern zu befassen, meiner Zeitung zu lesen, mal zu blättern in den Stellenanzeigen, was wurde denn da eigentlich sozusagen gesucht und so weiter. Und da habe ich in Erinnerung, dass quasi alle offenen Computerjobs Systemanalytiker waren. Mir ist das immer ein bisschen unklar gewesen, was Systemanalytiker ganz konkret tun. Sind das jetzt Entwickler, sind das Consultants, wie auch immer. Programmierer, auch so ein Begriff, den man heutzutage so gut wie gar nicht mehr verwendet. Oder wie meine Tante Rosi mich immer genannt hat, Nils, du bist doch Computerfachmann. Auch ein sehr interessanter Begriff. ja, hier so ein paar aus den 90ern, da ist auch der Bastard Operator from Hell, Software Developer, das ist eigentlich, was wir heute noch verwenden. Modernerweise nennen wir dann auch vieles Engineer und Architekt in verschiedenen Ausprägungen. Im Agile-Umfeld kann mir jemand erklären, was der Unterschied zwischen einem Agile-Coach und einem Scrum Master ist. Ich habe das noch nicht so richtig verstanden, das ist, glaube ich, sehr ähnlich. Dann halt hier Solution Architect, Customer Success Manager ist auch ein äußerst populärer Titel aktuell, habe ich den Eindruck. Und dann gibt es hier natürlich noch so verschiedene Toppings, die man dann auf die anderen Sachen drauf tun kann. Also zum Beispiel Head of Distinguished SRE Coach oder sowas. Ne? Das wäre also theoretisch möglich. Wenn man einsteigt, ist man Junior, Associate, Specialist, Analyst, hinterher dann vielleicht Senior. Principal, Lead, Chief. Um das Ganze mal auszuformulieren, habe ich hier einfach mal ein paar als letztes Slide ein paar zukünftige Titel aufgelistet. Distinguished Principal Prompt Designer für die AI-Experten. Senior AI Infrastructure Scale-Out Engineer, jemand, der neue Hardware nachschiebt, wenn die Modelle noch größer werden. Associate ChatOps Privacy Manager, ein Job, der im Moment noch unterschätzt ist. Und natürlich irgendjemand, der auch das Metaverse wieder aufräumt, wenn die Partys dort zu wild waren. Damit bin ich durch. Ich danke euch recht herzlich. Ich weiß nicht, ob wir noch die Möglichkeit für eine Frage haben oder sowas. Dann müssen wir die Frage vor die Tür verlagern und ich bedanke mich recht herzlich.